Ich möchte noch mit uns beten. Vater, was kann uns Besseres passieren, als das, das jetzt wirklich passiert? Gieße Ströme des lebendigen Wassers aus über uns, Herr. Wirke du durch deinen Geist. Das können wir überhaupt nicht selber machen. Jeder ist aus so total unterschiedlichen Situationen hier. Und der eine bräuchte jetzt ein ganz anderes Wort als ein anderer. Und das können wir gar nicht leisten. Und ich finde es so super, dass du uns den Geist schenkst und durch den Geist das bewegst, was du bewegt haben möchtest. Ich möchte dich darum bitten, dass das passiert. Nimm alles weg, was von mir selber kommt. Sprich du bitte mit deinen Worten zu mir, zu uns, in unsere Herzen hinein, Herr. Ich möchte dich darum bitten, dass Veränderung passiert, dass wir erfasst werden von dem, was dir auf dem Herzen liegt und es in unser Herz hinein sagt. Sei genauso auch bei den Kranken und Schwachen, die gern hier wären, aber nicht da sein können. Herr, stärke du sie. Gib ihnen das, was sie brauchen, durch deinen Geist. Fließe auch dort über. Amen. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu einer Reise, 6 Wochen mit dem Elia. Ja, Elia, der hat sehr viel unterschiedliche Sachen erlebt und wir wollen das so handhaben, dass wir wieder 6 Wochen in den Gottesdiensten so eine Art Einstieg in einen Teilaspekt davon geben und dann die Möglichkeit eröffnen, das in den kleineren Gruppen, in den Gesprächskreisen, in der Bibelwerkstatt oder in den Hauskreisen, das Thema weiter vertieft wird, dass man das dann noch so mehr ins Leben reinzieht, vermengt mit den eigenen Erfahrungen und man plötzlich spürt, wow, das hast du erlebt, schön, ah, ich habe das erlebt und plötzlich fängt es an, lebendig zu werden. Herzliche Einladung für die Kleingruppen, daran teilzunehmen. Wenn ihr da noch nicht in einer Teilgruppe seid, dann bitte ich diesen netten jungen Mann mal ganz kurz aufzustehen. Wendet euch doch vertrauensvoll an Oskar. Oskar Krein hat einen guten Überblick. Wir haben ungefähr 10 Gesprächskreise bei uns. Wer dann denkt, okay, das reicht mir noch nicht, der darf auch gern 9 aufmachen. Meine Güte, ist gar kein Problem. Sagt es ihm einfach, dann lädt er noch andere Leute ein, damit ihr dann auch noch mehr werdet vielleicht. Und wir möchten auch einladen, zu persönlichen Impulsen sie wahrzunehmen. Ihr habt am Eingang diesen Zettel bekommen. Das ist nicht eine Predigtmitschrift, sondern es ist einfach für die Woche. Hier sind 7, für 7 Tage Bibelstellen, mal kürzere Stellen, mal längere. Ihr habt die Freiheit, da vor und dahinter zu lesen, wenn einer nur einen Vers hat. Meine Güte, habt die Freiheit. Aber lasst euch mit reinnehmen, vielleicht auch mal von der Querseite nochmal auf das Thema drauf zu schauen. Und hier unten ist eine Einladung an die Hauskreise, wenn bei euch die Fragen ausgehen, wie ihr noch über das Thema nachdenken könnt. Da sind vielleicht ein paar Fragen dabei, die euch auch noch was weiteres mit auf den Weg geben. Wenn ihr die nicht braucht und andere habt, nehmt die. Aber bleibt an dem Thema in der Woche dran. Herzliche Einladung zu den 40 Tagen mit Elia. Wer so das nochmal mit zu Hause ein bisschen nachlesen möchte, was kommt da auf mich zu, guckt doch einfach in den Gemeindebrief, der außen liegt, rein. Ich finde es jetzt momentan gar nicht mal so auf Anhieb. Ach doch, auf der Seite 5, da ist hier, sind auch die einzelnen Themen drauf. Die Themen seht ihr jetzt auch hier. Nehmt Gebrauch von dieser Reise. Elia, der taucht eigentlich nur in 7 Kapiteln von der Bibel auf. Da ist man schnell durch. Dann so ein paar Querverweise noch so aus Chroniker oder aus Maleachi oder Römer oder auch aus dem Jakobusbrief. In Evangelien sind auch manche Bezüge zu Elia immer so einfach nur eine Referenz da drauf. Aber das, was sein Leben beschreibt, eigentlich nur 7 Kapitel, ist man schnell durch. Am Ende vom 1. Könige und am Anfang vom 2. Könige. Wenn wir uns mit Elia hier jetzt beschäftigen, geht es uns aber nicht um Informationen, sondern es geht uns darum, dass Transformation passiert. Transformation ist, es wird was rübergetragen und verändert. Wenn wir hier zusammenkommen und sagen, ich möchte wissen, was Gott auf dem Herzen liegt und ich lasse mich davon nicht verändern, Leute, kann ich euch sagen, frühstückt etwas länger, habt da mehr von. Wenn ich nicht bereit bin, Gott an mich rankommen zu lassen, dann kann er schon was machen, aber er möchte deine eigene Entscheidung dabei haben und sagen, aus Liebe zu dir möchte ich, dass du einfach sagst, ja, ich möchte mich verändern lassen. Und das ist das Spannende bei den 40 Tagen, die da vor uns liegen, herzliche Einladung, mitzureisen. Jakobus bezeichnet ihn ganz pragmatisch als, das war ein Mensch wie wir, ein Mensch wie du, ich, ein Mensch wie wir. Und trotzdem hat er so enorme Dinge bewegt. Ein Mensch wie wir, mit Höhen und Tiefen wie wir, mit Zweifel wie wir, mit Frust wie wir, mit Hurra-Elementen wie wir. Ein Mensch wie wir. Und deswegen können wir so viel von ihm lernen, uns mit hineinnehmen lassen in seine unterschiedlichen Situationen, in denen er gestanden hat. Und deswegen ist mein Wunsch, dass wir in diesen Wochen uns wirklich von Gott berühren lassen. Dass wir ihn rankommen lassen in uns und spüren, hey, da wird das für den Alltag konkret. Und ich merke, da kommt was rein, was ein tragfähiges Fundament ist, unabhängig davon, ob ich auf einer Hurrawelle bin oder ob ich in schwierigen Situationen drin hocke, wo ich am liebsten abhauen möchte, weglaufen möchte, nicht weiß, wie geht es weiter. Und das ist mein Wunsch, dass wir so auch von Elia lernen können und spüren, der spricht in mein Leben. Sei mutig, imperativ, ja, sei mutig. Das möchte ich aber nicht nur fürs heutige Thema sagen, sondern für die ganze Zeit. Ich habe mir die Sachen angeguckt. Bei Elia, da geht es so richtig knallhart vor Ahab. Da steht er vor dem König und ist richtig voll angespannt, um ihm das zu sagen, was er auf dem Herzen hat. Dann wird er mal geparkt, für 3,5 Jahre an die Seite gestellt. Geht ihm auch nicht ganz gut, aber geparkt. Er kann nichts machen. Dann ist wieder eine Situation, wo alles auf den Scheidepunkt zugeht, auf eine Entscheidung. Ist Baal oder Jahwe der Gott, der die wirkliche Macht hat? Und dann kommt auch wieder der Absturz, wo er sich richtig leer fühlt, ausgepumpt. Und wo Gott ihn ganz fürsorglich wieder aufbaut, Stück für Stück, ihm die Ruhe lässt, die er braucht. Und wo er dann hinter sich wieder neu berufen lässt und rausgeht. Leute, jeder von uns ist in irgendeiner dieser Lebensphasen. Und es ist schier unmöglich, bei dieser Spannungsbreite wirklich jeden da abzuholen, von dem, was man vorbereitet, da, wo der Einzelne steht. Das kann nur der Heilige Geist schaffen. Und deswegen sei mutig in diesen 6 Wochen. Sei mutig, das aufzunehmen, was Gott dir persönlich in deiner jetzigen Situation sagen möchte. Sei mutig in diesen 6 Wochen, das liegen zu lassen, wo du spürst, ist eigentlich gar nicht für mich dran. Mach doch da keinen Druck. Sei mutig, Gott zu gestatten, dir zu zeigen, was zu welcher Kategorie gehört. Und da bleib im Gespräch mit Gott drüber. Sei mutig, ist auch für heute dran. Ist eigentlich nur ein Vers. Das ist der erste Vers, wo Elia auftaucht. Bups, aus dem Nichts. Dort heißt es, und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab, so wahr Jahwe lebt. Also der Herr wird immer, wo Jahwe steht, wird der Herr im Alten Testament geschrieben bei unseren Übersetzungen. So wahr Jahwe lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Da ist so lapidar in einem einzigen Satz bei uns in der Bibel drin. Wow. Wenn man mal so ein bisschen den Kontext sich anschaut, wenn das 16. Kapitel ans Ende rangeht, dann kriegt man vielleicht so ein Stück weit mit, Elia war ganz schön mutig hier. Was war da eigentlich los? Ahab und Isabel. Ahab war der König vom Nordreich Israels. Und damit er einen politischen Bund mit Sidon und mit den Phöniziern schließen kann, hat er dann die Tochter von dem dortigen König, Et-Baal, der Name spricht schon Bände, mit ihm ist Baal, die Tochter geheiratet, um das Bündnis zu stärken. Und man kriegt ja Hochzeitsgeschenke, ne? Das Hochzeitsgeschenk von seinem Schwiegerpapa war das religiöse Gepäck seiner Tochter. Die Isabel hat den Baalskult mitgenommen und sie hat auch sehr massiven Einfluss ausgeübt und hat durchgesetzt, dass Ahab und Isabel alles dran gesetzt haben, um den Jahwe-Gott auszurotten, auszumerzen. Alle Priester, die damit zu tun haben und alle, die daran glauben, dass nur noch der Baalskult im Mittelpunkt steht, das war ihm wichtig. Das andere, was früher eigentlich der Gott Israels, der Bündnisgott war, sollte weggenommen werden, ausgerottet werden. Und Elia tritt Ahab entgegen. Elia hat schon im Namen drin, mein Gott ist Jahwe. Das ist sein Name. Und er tritt vor diesen König, der ein Diktator ist und nur noch so machen braucht, und da traut sich noch nicht einmal einer dazwischen zu gehen, hätte aber auch sowieso nicht die Macht, dazwischen zu gehen, wenn der sagt, und der wird jetzt umgebracht. Endlich habe ich auch noch den Letzten. Elia war sehr wahrscheinlich einer der Letzten, wenn nicht sogar der Letzte, der öffentlich Ahab in den Weg getreten ist. Es wird zwar hinterher noch gesagt, das waren noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal, aber die waren zurückgezogen. Die haben sich rausgenommen. Und der Elia hat das nicht nur im Namen drin, er war als Prophet erkennbar, als ein Prophet Jahwes. Dann hatte er nicht nur dieses äußere Erscheinungsbild, sondern er hat auch noch gesagt, hier, im Namen Jahwes trete ich auf. Er hat gesagt, so wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt. Leute, der hat kein Gespür gehabt für Diplomatie. Das hätte man vielleicht etwas höflicher formulieren können. Macht Elia aber nicht. Er sagt das ganz knallhart raus. Der, den du verfolgst, das ist der lebendige Gott. Und dann geht es noch weiter. Und er kündigt diesem König eine katastrophale Wirtschaftskrise an. Und er sagt auch etwas an, was man auch nicht sofort versteht. Baal war zuständig für Wind, Wolken und Regen, indem er die Dürre beendet, damit Frucht vom Boden kommen kann. Er war der Gewittergott, der über Donner und Blitz verfügt. Und er hatte da, das sieht man hier vielleicht nicht ganz so gut, auf der rechten Seite seht ihr da sowas wie einen Speer. Das ist der Blitzspeer, mit dem man so das Feuer anzünden kann. Das kommt ja auch noch später, ne? Elia hat den zweimal ganz schön heftig getroffen, genau in seiner Hauptdomäne, nämlich Regen, Fruchtbarkeit vom Boden und das Feuer anmachen. Der beleidigt. Und so ist Elia vor Ahab hingetreten. Elia war mutig, echt mutig. Aber was machte Elia so mutig? Elia wusste, vor wem er steht. Elia sagte, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Eigentlich würde man sagen, ey, der steht doch vor Ahab. Nein, Elia weiß, Ahab ist auch dabei, aber ich stehe vor dem lebendigen Gott. Und das ist das, was zählt. Vor diesem stehe ich, heißt auch, oder kann übersetzt werden, mit dem diene ich. Er drückt Ahab damit ganz klar aus, Ahab, ich stehe vor dem lebendigen Gott und jetzt weißt du auch, wovor du stehst. Und er weiß auch ganz, sagt ihm damit deutlich, Er ist meine Autorität, nicht du. Das sagt er ihm ganz deutlich. Ich stehe vor dem lebendigen Gott. Deswegen kann Elia so mutig sein. Und ein zweiter Punkt, warum Elia so mutig ist: Elia hat sich mit Sicherheit nicht einfach mal gedacht, ach, was mache ich mal mit dem Ahab? Ach, ich könnte mich mal mit dem treffen, mich ein bisschen mit dem unterhalten und könnte ihm das mal so richtig nahelegen. Das hat er mit Sicherheit nicht gemacht. Sondern er hat einen Auftrag von Gott bekommen. Das wird auch an anderen Stellen bei Elia deutlich, dass er immer wieder da so diese Stelle drin hat. Der Herr sprach zu ihm und dann kommt die Antwort, und er tat oder er ging und so weiter. Propheten, die haben gehört auf Gott und sie hatten eine solche Hochachtung vor Gott. Sie würden nie und nimmer sich anmaßen, etwas zu sagen, was nicht vom lebendigen Gott ihnen gegeben wurde, um es weiterzugeben an andere. Elia wusste, ich bin beauftragt, ich gehe dorthin. Auch wenn es eine ziemlich heikle Mission ist. Ich weiß nicht, wie sie ausgeht für mich, hat er vielleicht gedacht. Aber was beim Elia überall rausströmt, ist, er hat ein irres Gottvertrauen gehabt. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Eine ganze Menge. Der erste Punkt sitzt bei dem an, was ich vorhin gesagt habe. Elia war ein Mensch wie ich. Elia war ein Mensch wie du. Das heißt, ich kann von ihm lernen, wie er mit schwierigen Situationen, mit Herausforderungen umgegangen ist, mutig geblieben ist. Die Bibel kennt keine Superglaubenshelden, sondern Superman im Glauben, sondern die Bibel kennt eigentlich nur Menschen wie wir. Sie kennt Menschen, die Fehler haben, die Macken haben, die Zweifel haben, die sich verleiten lassen, Dinge zu tun, die Gott gar nicht haben möchte. Und diese Leute nennt die Bibel Vorbilder im Glauben. Und wenn man da reinschaut, Hebräer 11, habe ich auf den Zettel auch draufgeschrieben für die tägliche Bibellese, dass man so oft an drei Tagen da reinguckt. Da sind Glaubensleute genannt. Und in dieser Reihe werdet ihr Leute finden, die haben Ehebruch begangen, die haben betrogen, die haben getötet, die haben gemordet sogar. Und trotzdem werden sie dort aufgelistet in der Liste derjenigen, die uns Glaubensvorbilder sind. Nicht die Schuld, nicht das Versagen, nicht die Fehler, sondern die Bereitschaft, neue Schritte zu wagen, war der Hauptpunkt dabei. Dass sie an Gott festgehalten haben. Dadurch, dass sie als Glaubensväter und Mütter hingestellt werden, wird es nicht aufgehoben, dass das Mord ist, dass Betrug Betrug ist, dass Ehebruch Ehebruch ist. Das bleibt Schuld. Das kann nicht geändert werden. Aber das sind Dinge, mit denen Gott fertig wird. Das, was bei den Glaubensvätern und Müttern wichtig war, ist, dass sie dranbleiben. Dran geblieben sind an Gott. Und das, was wichtig dabei war, ist, dass sie bereit waren, neue Schritte zu gehen. So auch Elia. Hatte er denn schon einmal um eine Dürre gebetet? Ich glaube nicht. Das war das erste Mal, dass er das tat. Ich kann mir vorstellen, wie ich mich gefühlt hätte. Versucht euch mal in die Lage reinzuversetzen, wie ihr euch gefühlt hättet. Ich glaube, ihr hättet schon gemerkt, oh, kann ich das so sagen? Passiert das jetzt auch? Er hat es gewagt und er hat gemerkt, oh, Gott ist verlässlich. Ich kann mich darauf stützen. Und dann wurde er von Gott hingeschickt zu einer Witwe, die gerade dabei war, das letzte bisschen Öl, was sie hatte, und Mehl zum letzten Brotfladen zu verarbeiten und sich dann mit dem Sohn hinzulegen und zu sterben, weil die Dürre so zugeschlagen hatte. Und Gott sagt, Geh zu dieser Frau hin. Bitte darum, dass du zuerst Essen kriegst und sie dann anschließend. Aber sage ihr zu, dass solange die Dürre dauert, Öl und Mehl nicht alle werden, sondern sie durchgetragen werden durch die Zeit. Hat er vorher nie ausprobieren können. Er musste diesen Glaubensschritt neu wagen, in ein neues Gebiet hinein. Sei mutig. Er hat das exerziert. Dann starb der Sohn. Und Elia fängt an, drum zu ringen. Herr, mach ihn gesund. Lass ihn wieder lebendig werden. Ich glaube nicht, dass Elia schon mal Erfahrung hatte mit Tote auferwecken. Aber er hat sich an Gott geklammert. Und er hat gemerkt, ich kann wieder einen neuen Schritt gehen, in eine neue Ebene hinein. Und so hat er immer Schritt für Schritt gespürt, Gott fordert mich heraus, auch mal einen neuen Schritt im Glauben zu gehen. Und dass man dadurch auch merkt, ich kann Gott noch mehr vertrauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ja, er ist verlässlich. Glauben wächst durch Schritte, bei denen ich im Vertrauen auf Gott Neues wage. Man kann das an so einem Bild mal verdeutlichen. Es gibt sowas wie eine Wohlfühlzone. Wer nicht weiß, was das ist, der stelle sich einfach seine Couch und sein Wohnzimmer vor. Das ist mein Reich, da kann ich die Füße hochlegen, da kann ich richtig abhängen. Wohlfühlzonen sind die Räume, die ich habe in meinem Leben, wo ich einfach keinen Stress habe. Da bin ich ruhig. Da gibt es auch manchmal Probleme, klar, aber mit den Problemen kann ich fertig werden. Wohlfühlzonen können aber schnell zu einer Begrenzung werden, wenn ich nicht mehr bereit bin, diese Wohlfühlzonen zu verlassen, rauszugehen. Wohlfühlzonen sind zum Beispiel ein Gottesdienst. Hey Leute, ihr kommt hier in den Gottesdienst rein, ihr wisst ganz genau, wo ist mein Platz, sitzt euch auf dem gleichen Stuhl. Wenn man Gast ist, guckt man vielleicht noch etwas länger nach und sagt, ah, der gefällt mir und setzt sich dann dahin, aber das ist kein Stressfaktor dabei. Und man hört schöne Musik, man hört etwas Inhaltliches, man kann miteinander beten, man kann über Sachen nachdenken. Das ist kein Spannungsfeld, das ist eine Wohlfühlzone. Ein Hauskreis kann auch so etwas sein. Ich kenne die Leute, ich spreche mit denen. Aber wisst ihr, eine Wohlfühlzone kann plötzlich sein, dass ich rausgehe, wenn ich merke, ach, ich möchte selber mal Gastgeber sein für einen neuen Hauskreis. Und dann fängt es an zu überlegen, kann ich das denn? Wird Gott das dann auch so mittragen? Und dann spürt man, ja, es geht. Und dann kann ich wieder einen weiteren Schritt machen. Und ich kann Neues entdecken mit Gott. Und es ist eigentlich wie so eine Baumscheibe. Mit jeder neuen Erfahrung, die ich im Glauben mache, ist erstmal, ich gehe in etwas rein, was ich noch nicht vorher erfasst habe. Und spüre, Gott trägt dort. Und das bereichert das Leben. Das ist nicht Druck, das ist nicht Aktion, das ist nicht Last. Das ist einfach Bereicherung. Das können aber auch andere Elemente sein. Dass man zum Beispiel sagt, ach, so ganz frisch im Glauben, kann ich für einen verlorenen Schlüssel beten? Oh klar doch, bete mal. Und dann merkt man, oh, ich kann für einen verlorenen Schlüssel beten, ich habe ihn gefunden, toll. Und dann ist es für einen hinterher gar kein Problem mehr, eine Selbstverständlichkeit. Meine Güte, ich verliere einen Schlüssel, also nicht ich, aber in unserer Familie wird er oft verloren, egal von wem, ich sage jetzt aber keine Namen. Aber das ist irgendwie so ein beliebtes Spiel, lass uns mal beten, ich habe einen Schlüssel verlegt. Aber wir finden ihn dann manchmal wirklich an Stellen, wo keiner draufgekommen wäre alleine. Ja, aber dann gibt es auch Dinge, die sind vielleicht anders gelagert. Der Zehnte, manchmal ein heikles Thema. Gott hat gesagt, hier, gib mir den Zehnten von allem, was du bekommst. Ich gebe doch eigentlich alles, aber gib mir mal einen zehnten Teil davon zurück. Und ich habe gemerkt, als ich mich darauf eingelassen habe, das geht doch gar nicht um Finanzen. Das ist ein Trick von Gott, ein super Trick, um uns dahin zu kriegen, dass wir monatlich Vertrauen lernen. Für mich ist eigentlich das der wichtigste Aspekt dabei. Ich merke, Gott vertraue ich, indem ich am Anfang vom Monat von dem, was ich da bekomme, die 10% gebe. Und ich vertraue Gott, und er hat es immer bewiesen, dass er es tut, dass mit dem, was da bleibt, er auch den Rest schafft. Und das ist nicht nur beim Finanzen so, sondern das ist auch bei den bei Zeit, bei allem, was man so einbringt, ist es immer wieder dieses Vertrauensverhältnis, was man aufbauen kann. So gibt es auch mehrere andere Sachen, wo ich sagen kann, da kann ich neue Schritte im Vertrauen machen und merke, ich wachse im Glauben. Aber wichtig ist dabei, dass ich nicht in was hineinwachse, wo ich sage, oh, das möchte ich jetzt mal machen, sondern dass ich hinhöre, wie Elia, was ist dran? Herr, wo möchtest du mich bewegen? Und dass man darauf eingeht. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Hängt eng damit zusammen. Erkenne und lebe das, was Gott dir sagt. Wie gesagt, Elia ist mit Sicherheit nicht auf gut Glück zum Ahab hingegangen, sondern hat einen Auftrag, eine Berufung dafür gehabt. Und er hat ihm das gesagt, was Gott ihm aufgetragen hat. Bei euch, bei jedem Einzelnen, werden andere Dinge anstehen, wo Gott euch sagt, hey, Rolf, das möchte ich eigentlich, dass du das jetzt mal angehst. Oder Ute oder sonst irgendjemand. Er spricht ganz persönlich zu uns. Und dass wir dann hören, ja, stimmt eigentlich. Wir haben öfter diesen Vers immer wieder uns mal vor Augen gestellt. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Er macht sich die Mühe, bereitet Dinge vor. Man braucht eigentlich nur noch reingehen, reinschreiten und spürt, das ist etwas, was mich nicht belastet, sondern was mich füllt, was mich aufbaut. Es geht also nicht um Aktion, nicht um Leistung, überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass ich an Gott dranbleibe und frage Gott, du hast mich geschaffen. Du hast dir was dabei gedacht. Finde ich prima. Ich fände es auch toll, wenn ich wüsste, was du dir dabei gedacht hast. Und das möchte ich leben. Und dass man da dran bleibt und das rausbekommt. Und das kann durchaus sein, dass du etwas aufgibst, aufhörst, wo du zurzeit drin lebst. Es geht um die Ermutigung. Ich kann mutig sein, weil Gott mit mir ist. Es geht um die Ermutigung, ich kann mutig sein, weil Gott mich berufen und beauftragt hat. Ein dritter Punkt ist, bei dem, was hat das mit meinem Leben zu tun? Erkenne deine Ahabs und lass dich nicht irritieren. Die Ahabs können sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt fromme Ahabs. Ey Leute, Hemsbach ist so ein hartes Pflaster. Da bekehren sich die Leute nicht. Und wenn jetzt hier im Sonntag 200 so in den unterschiedlichen Gemeinden zusammenkommen, vielleicht sogar mal 250, dann ist das schon viel, da sollen wir froh sein drüber. Das ist eine fromme Lüge. Wenn in der Bibel drin steht, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, dann heißt es, lasst uns darum ringen. Warum erreichen wir nur so wenig? Hier in Hemsbach, mit der Tatsache, dass Jesus jeden Einzelnen liebt und für sie gestorben ist und sie erreichen möchte. Oder fromme Lügen im Sinne von, ach, ich bin gar nicht begabt dafür. Also an manchen Stellen möchte ich sagen, ist es wichtig, dass man weiß, wofür ist man begabt oder nicht. Also ich kenne sehr viele meiner Begrenzungen und weiß, okay, da will ich nie und nimmer reingehen, weil ich weiß, das ist nicht mein Ding. Aber Jungscher weiß ich, okay, wenn ich das Leuchten der Augen der Kinder sehe, dann, ach, das ist toll. Und so hat jeder eigentlich ein Gespür, was kann er nicht. Aber Leute, das ist nicht die letzte Instanz. Wenn Gott irgendwo sagt, okay, da möchte ich einfach mal, dass du diesen Schritt gehst, kann er besser beurteilen, ob er eventuell noch eine Begabung nachschiebt oder ob du die schon sowieso hast, aber noch nicht entdeckt hast. Dass wir da einfach sagen, okay, das kann so ein Ahab sein, wo ich einfach auftrete und sage, ich stehe vor einem lebendigen Gott. Der hat mir gerade gesagt, das und das sollst du mal ausprobieren und in meinem Namen tun. Dann kann ich sagen, oh, Lüge, geh mal zur Seite, ich will das jetzt tun. Und dass man das wahrnimmt. Ein anderer Punkt, bedrängende Situationen, das können auch finanzielle Situationen sein, können berufliche Situationen sein, Beziehungssituationen. Es gibt so viele Dinge, die euch belasten und kaputt machen. Und wo man in der Gefahr steht, nur noch das Bedrängende zu sehen. Und da gilt genau das Gleiche. Ich stehe vor dem lebendigen Gott. Und das Problem steht auch mit mir vor diesem lebendigen Gott. Und ich darf es Gott hinlegen. Und ich habe so oft die schon die Erfahrung gemacht. Auch im Beruflichen mache ich das. Dass ich darum bitte und sage, meine Weisheit ist am Ende. Hilf du mir. Und wo Gott sich zu diesem Wort stellt. Als ich heute Morgen die Losung gehört habe am Tisch, habe ich nur gedacht, hey, das ist auch so eine Sache, da kommt man manchmal auch in Fragen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Du hast es ja gelesen. Und dann steht noch, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Habe ich nur gedacht, glauben wir das so in dem Sinne, wie ich stehe vor dem lebendigen Gott und der sagt mir das jetzt und das nehme ich jetzt in Anspruch und will ich leben hier in Hemsbach. Und lass uns darum beten, dass wir nicht wieder ein Jahr erleben, wo Menschen eigentlich nicht aus Hemsbach zum Glauben dazustoßen. Das möchte ich nicht mehr. Lass uns darum ringen, dass Menschen gerettet werden. Oder es gibt Situationen, wo eine notwendige Aussprache ansteht. Und Leute, das ist nie leicht. Aber da muss man rein. Das kann auch so ein Ahab sein, vor dem man steht. Oder als Gemeinde. Ich bin manchmal etwas erstaunt gewesen, wie heftig manche Rückmeldung kam. Ja, das können wir noch nicht anpacken. Wir haben ja noch keinen Pastor, wir sind ja pastorenlos. Nee, das müssen wir hinten anstellen. Da sollen wir uns jetzt nicht mit beschäftigen. Leute, vielleicht habe ich eine andere Bibel, aber bei mir in der Bibel steht nichts davon, dass man so eine zentrale Person hat, mit der läuft es oder ohne die läuft es nicht. Die Bibel habe ich nicht, sondern ich habe eine Bibel, wo da drin steht, dass wir mit einem Körper verglichen werden, wo unterschiedliche Aufgaben da sind und jede von euch ist begabt von Gott, um in diesem Körper das wahrzunehmen, was Gott in Bewegung setzen möchte. Ich freue mich riesig, wenn wir wieder jemanden haben, der hauptamtlich hier uns unterstützen kann und vorwärts bringen kann, der auch die Zeit dafür hat, die Ausbildung dafür hat. Toll. Aber ich finde nirgendwo in der Bibel, dass da steht, lass deswegen alles andere mal ein bisschen ruhen. Das sind auch Ahabs. Oder Jungscha. Ich habe mich so gefreut, dass Jungscha endlich losgeht. Und plötzlich haben wir gemerkt, da gibt es Hindernisse, die wir zurzeit noch nicht wegräumen können. Ich wünsche mir so sehr, dass es weitergeht. Das ist ein Ahab, wo ich sagen kann, Herr, lass dein Wort greifen. Geh du durch. Lass uns da mutig sein. Sei dir bewusst, in jeglicher Situation, wo stehst du? Vor wem stehst du? Du stehst vor dem lebendigen Gott. Und du darfst mutig sein, diese Sachen, die dich belasten, die dir Angst machen, ihm zu sagen. Der Kern beim Elia ist wirklich, mein Gott ist Jahwe. Und ich will diesem Gott folgen. Ich vertraue ihm voll. Ich wünsche uns, dass wir daran bleiben und mit Gott darüber sprechen. In Gesprächskreisen, in persönlichen Zeiten mit Gott. Fragt ihn, an welchen Stellen, Herr, bin ich irgendwo stehen geblieben, habe mich nicht mehr getraut, diese Wohlfühlzone zu überschreiten. Herr, ich möchte wieder neu starten mit dir. Das kann man immer am besten machen, wenn man in dem Moment reagiert, wo man angesprochen ist. Deswegen haben wir nach dem Gottesdienst hier immer einen Gebetsdienst. Geht dorthin, geht da darauf zu, nehmt es in Anspruch. Oder wenn jemand da ist und sagt, ich möchte das mit dem Jesus einfach mal mehr verstehen. Ich bin nicht so richtig drauf, das alles einzeln nachzulesen. Ich mag lieber Filme. Wer in der Situation ist, ich habe extra Jesus-Filme bestellt, kann auf mich zukommen, könnte umsonst kriegen. Das ist in 42 oder 48 Sprachen, kann man sich diesen Jesus-Film anschauen. Es ist so wichtig, dass wir uns bewusst machen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun. Und dann lass dich auf diesen Jesus ein und erkenne, er ist der lebendige Gott und er ist derjenige, der wirklich mächtiger ist als mein Ahab, den ich momentan da vor Augen sehe. Seid mutig, imperativ. Drangehen. Amen.